Wenn eine Professorin sich ein Sandwich macht, ist es dann wissenschaftlich belegt? Ich habe keine Ahnung. Ich rede aber jetzt mal mit einer waschechten Professorin drüber und ein bisschen Digital Marketing gibt's auch noch. Jetzt hier im Podcast.
Kevin allein im Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media.
Und natürlich, ja, ich habe beim ersten Take den Witz ein bisschen verbaselt, deswegen musste ich einen zweiten machen. Naja, so ist es halt nun mal. Es geht aber auch natürlich nicht schwerpunktmäßig ums richtige Belegen von Sandwiches, obwohl ich da jetzt gerade echt drauf Hunger habe. Es geht so ein bisschen ums Future of Digital Marketing. Und es ist ja auch eine sehr spezielle Folge, denn es ist Folge 250. So viele Folgen aber mittlerweile. Und jetzt geht's hier so ein bisschen wissenschaftlich vonstatten. Ich darf begrüßen, warst ja schon mal bei mir, aber jetzt natürlich nochmal, Professor Dr. Caroline Durst von der Hochschule Neuansbach. Caro, grüß dich und schön, dass du wieder da bist.
Hi Kevin. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wow, 250. Folge. Freue ich mich, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, ich habe dich auch extra deswegen eingeladen. Nein, es ist schon toll. Du warst ja schon ein, zwei Mal bei mir, aber für diejenigen, die dich noch nicht kennen sollten, stell dich doch noch mal ganz kurz vor.
Ja, du hast ja schon meinen vollen Titel ausgepackt, aber ich höre auch gerne auf den Namen Caro einfach und ich bin Professorin für Digital Marketing an der Hochschule Ansbach und habe dort auch eine Forschungsprofessur zu dem Thema digitale Go-to-Market-Strategien und ich habe auch ein Masterprogramm ins Leben gerufen, den Digital Marketing Master, wo wir jedes Jahr den Next Generation Full-Stack-Marketer ausbilden.
Ja, und du weißt auch, sorry an der Stelle, ich habe Neuansbach gesagt, das ist Hochschule Ansbach. Entschuldigung.
Ja, vielleicht gibt es auch Neuansbach irgendwann.
Es ist Neu, ich muss weg.
Ich bin ja in Campus Rothenburg, das ist ja quasi Neuer Ansbach.
Okay, sorry an der Stelle, ich habe das neu hinzugedichtet. Irgendwie kam mir das in den Sinn, ich weiß auch nicht warum. Aber du weißt ja, als du mir das letzte Mal schon gesagt hast, auch mit den alten Dingern, du hast mir ja mal so eine Seite geschickt mit hier Master machen und so weiter, da hat es mich ja schon wieder in den Finger gekribbelt. Ne? Mich kribbelt sowas ja immer in den Finger. Könnte ich ja immer brechen. Ja, aber ich überlasse es dann doch den anderen, zeitlich gesehen.
Irgendwann. Die starten jetzt auch nächste Woche.
Zu meinem 40. fange ich dann vielleicht nochmal an. Es dauert noch 5 Jahre. Ach du Scheiße. So, Zukunftsgelaber. Aber darum geht es dann mal, nämlich um Future of Digital Marketing, also die Zukunft des digitalen Marketing. Da legst du auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch eine Studie auf und redest darüber. Du bist ja auch als Speakerin unterwegs und darfst auch darüber referieren. Gib doch mal einen Überblick oder wir schwenken einfach mal das Ganze rum. Stell mir ein paar Fragen. Machen wir mal Freestyle heute.
Ja. Das hört sich doch gut an. Ja, also ich unterrichte natürlich auch viel, aber ich forsche natürlich auch in dem Bereich digitales Marketing. Und ja, ich glaube, es geht uns allen ein bisschen so. Es passiert immer viel, aber in letzter Zeit passiert sehr, sehr viel. Und nichts ist so konstant wie die Veränderung, aber die Veränderung, der wir gerade gegenüberstellen, die ist ja schon ziemlich krass im Marketing. Also du warst jetzt auch auf der Dimexco und da schätze ich mal, war auch das Thema, was alle antreibt und umtreibt, ist das Thema künstliche Intelligenz.
Ja, voll. Ich glaube, es gab keinen Stand, der KI nicht irgendwo drin hatte.
Ja, und dann, das wird ja ganz viele Facetten, einmal mit der generativen KI, aber auch gleichzeitig mit dem Thema, sage ich mal, Advanced Data Analytics, wie kann ich vielleicht noch Vorhersagen treffen über Kundenverhalten, dann daraufhin meine Kampagnen anpassen. Also in dem Bereich könnten wir uns jetzt wahrscheinlich 10 Stunden unterhalten, was es alles für neue Ansätze gibt in dem Bereich. Und ich beschäftige mich aktuell gar nicht so viel mit den Ansätzen, weil ich glaube, das ist relativ klar, und das hast du wahrscheinlich auf der Dimexco auch mitbekommen, es geht halt stark in die Richtung Hyperpersonalisierung. Das heißt, der Kunde bekommt noch bessere Informationen, die noch besser auf ihn zugeschnitten sind, über die Kanäle zu dem idealen Zeitpunkt. Also man versucht quasi auch durch die KI auf der einen Seite den Kunden viel besser zu erreichen mit hochindividualisierten Content. Und auf der anderen Seite ist die KI einfach so viel besser geworden, wenn wir uns Text, Bild und Sprachsynthese anschauen, dass es eigentlich fast nicht mehr möglich ist, das Reale vom Fake irgendwie zu unterscheiden. Also weiß nicht, wie es dir geht oder ob du schon mal einen KI-Anruf bekommen hast und erst ein bisschen später festgestellt hast, dass du wahrscheinlich mit einem Chatbot sprichst.
Das habe ich ehrlicherweise noch nicht festgestellt, dass ich mit einem KI-Bot gesprochen habe. Ich glaube, mich hat noch keiner angerufen. Was es mittlerweile gibt, sind diese ganzen ominösen Anrufe mit "Hallo, hier ist PayPal." Und da denke ich, okay, das, alles klar. Das hat ja mit KI nichts zu tun. Aber was mich so ein bisschen, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, was mich so ein bisschen getriggert hatte, und ich habe bei der Demexco auf dem Google-Stand das auch nochmal gesehen, Notebook LM ist ja von Google. Mhm. Und du kannst da PDF, Bilder, scheiß die Wand an, scheißegal, irgendwas reinschmeißen und dann drückst auf den Knopf und dann rödelt der sich mal ganz kurz einen Wolf und dann hat er da einen 6,5-minütigen Podcast mit 2 Speakern, mit 2 Hosts daraus geömmelt. Männlein, Weiblein, kannst alles einstellen. Mit Atmen, mit Versprechern, mit allem drum und dran. Du hörst es nicht raus, dass das 2 künstlich geschaffene Menschen sind, die sich darüber unterhalten. Also wenn du jetzt irgendwie das super Gehör hast oder dich damit beschäftigst und so ein paar gute Ohrhörer aufhast, alright, kannst du es raushören. Aber wenn du einen Podcast hörst, wie der normale Mensch einen Podcast hört, und zwar mit seinen AirPods vom Handy aus per Bluetooth da rein ins Trommelfell gehämmert, das erkennt kein Mensch mehr. Und ich habe mir bei RMS, bei dieser Radiovermarktung, haben sie auch vorgestellt, KI-Werbung, klepperst dir einen Prompt ein. Ich habe den Prompt genommen, Quallenfischen in der Nordsee. Warum auch immer.
Okay.
Ich habe da gerade SpongeBob und Patrick laufen sehen, ohne Mist, weil die da gerade den SpongeBob-Film, den neuen, da beworben haben auf der Demexco. Da dachte ich, ach komm, ich nehme mal als Prompt Quallenfischen in der Nordsee, warum das so toll ist und die Community fördert. Und dann habe ich dieses Ding generieren lassen und habe noch gesagt, ich hätte gern irgendwie coole Mucke, Summer Vibes und ein bisschen hier, ein bisschen da, Ukulele. Und dann hat mir dieses Ding nach 3 Minuten oder sowas, wo ich alles eingestellt habe, eine Radiowerbung mit Sprecher und allem drum und dran ausgespuckt. Du kannst das nicht mehr unterscheiden. Mhm. Ob das jetzt ein normaler Mensch ist oder ob das eine KI-generierte, synthetisch hergestellte Stimme ist, das ist schon ein bisschen creepy.
Ja, also unbedingt. Ne? Und das sind ja die Sachen. Und ich würde jetzt mal sagen, was wir heute vielleicht noch unterscheiden können, können wir in einem halben Jahr oder in 2 Jahren oder spätestens in, ja, plus X, ist nur noch eine Frage der Zeit, dass wir es nicht mehr unterscheiden können. Und für mich hat es so 2 Konsequenzen, die mich so umtreiben jetzt, so was die Zukunft des Marketings angeht. Also einmal hast du es schon so perfekt genannt, man kann es nicht mehr unterscheiden. Alles, was online stattfindet, kann echt sein, kann nicht echt sein. Wir wissen es nicht mehr. Und das Zweite, die zweite Konsequenz aus dieser, sag ich mal, Entwicklung ist, jeder, der nicht bei 3 auf dem Baum ist, kann jetzt Massen an Content erstellen. Also, du hast ja gerade gesagt, irgendwie ein komischer Satz und so weiter und schon hast du eine Werbung generiert bekommen. Alles, was früher vielleicht ein bisschen länger gedauert hat, das ist jetzt auch nichts Neues, ne? Aber es war eh schon viel zu viel Content unterwegs und es wird noch mehr Content sein. Und die Customer Journey oder der Funnel, wie auch immer wir es nennen wollen, der wird unter dieser Last der Informationen einfach nur zusammenbrechen. Die Suchkosten, also auf Unternehmensseite wird es wahnsinnig schwierig werden, überhaupt noch aufzutauchen. Also wenn wir auch Werbung schalten wollen, es wird immer teurer, also die Sichtbarkeit wird teurer werden. Und auf der Kundenseite werden die Suchkosten zunehmen, also wird immer schwieriger sein, die richtigen Informationen zu finden. Und wir können auch nicht mehr echt von unecht auf Kundenseite unterscheiden.
Ja, das, also das ja, und auch, ob sich die Person, naja gut, so ein bisschen schon, aber ob sich die Person auch wirklich damit auskennt, mit dem, was sie da gerade gepromptet hat, ja. Da sind ja jetzt ganz viele Experten unterwegs. Das ist ja wie bei der Fußball-WM. Da haben wir 82 Millionen Trainer. So. Es ist ja so. Zu Corona hatten wir 82 Millionen Ärzte. Und jetzt haben wir irgendwie 82 Millionen Experten in ihren Bereichen oder in den Bereichen, mit denen sie vorher noch nie irgendwas zu tun hatten. Ja. Ich meine, ich könnte jetzt in ChatGPT irgendwie was reinprompten, sowas, weiß ich nicht, gib mir bitte das Paarungsverhalten tibetanischer Mönchsameisen zur Brumpfzeit oder sowas. Ja. Und könnt mich jetzt als Experte für diese Tierchen da hinstellen. Ob das stimmt oder nicht, was ChatGPT mir da ausspuckt, weiß ich nicht. Das weiß aber vielleicht auch niemand anderes, außer vielleicht Botaniker oder Veterinäre oder sowas, ja. Sorry, ja. Aber das ist halt einfach urgefährlich, wenn ich mich mit einer Branche, mit einer Materie, mit irgendwas brüsten möchte, wo ich Experte sein will, habe aber von Tuten und Blasen da keine Ahnung und mache einfach da jetzt einen auf weiß ich nicht was. Das finde ich halt wirklich, wirklich schwierig oder sehr gefährlich, mit diesem Halbwissen da dann zu glänzen. Aber das kommt oder es ist ja sogar schon da.
Also es ist ja schon da. Also
machen wir ja viele.
Wahnsinnig vielen schlechten, also wir haben einfach wahnsinnig viel Content draußen, sagen wir es mal so.
Wahnsinnig viel schlechten und generischem Content.
Und auch guten, ne? Also ich meine, ja, beides, natürlich. Ne? Und man kann es vielleicht auch als Kunden sich gar nicht mehr so richtig unterscheiden. Und da ist jetzt so ein Punkt, dass man sagt, für den Kunden selbst ist es einfach nicht mehr machbar. Das wahnsinnig anstrengend, diese Informationen zu finden, zu analysieren. Und natürlich, was macht der Kunde, also was macht der Suchende im Internet, der wird auch in Zukunft auf KI-Agenten, AI-Agents setzen, die mit einem individualisierten Suchauftrag losschicken und die werden dann für uns diese ganzen Mengen an Contents versuchen zu strukturieren, zu priorisieren und so weiter. So, das ist jetzt, sag ich mal, mein Fazit war, das Marketing, wie wir es kannten, ist eigentlich vorbei. Also, the end of marketing as we know it, könnte man auch ein Lied davon singen. Und die Frage ist, was kommt jetzt? Was ist jetzt unsere Aufgabe? Und also, wenn man uns jetzt unsere Customer Journey anschaut, wenn man einfach mal so 10 Jahre zurückgehen, da haben wir einfach versucht, die Customer Touchpoints, also ich rede jetzt stärker B2B, weil ich aus dem B2B-Bereich komme, die hat man irgendwie versucht zu digitalisieren. Also wir hatten früher nicht so viele digitale Touchpoints im B2B, sondern eher eigentlich die Offline. Geschichten, also Vertriebsmitarbeiter, die angerufen haben, die vorbeigekommen sind. Man hat sich auf Messen und Fachmessen getroffen und das hat man irgendwie versucht, so stärker zu digitalisieren. Jetzt eigentlich die ganze Forschung hat sich immer damit beschäftigt, wie können wir Digitalisierung nutzen, um die Prozesse besser zu machen. Dann kam auch noch Corona und dann hat sich eigentlich dieser, sage ich mal, digitale Anteil der Customer Touchpoints, der ist explodiert. Also das ist crazy. Wir haben uns alle, mich mit meiner Forschung eingenommen, wir haben uns alle auf die digitalen Touchpoints konzentriert und die physischen Touchpoints so ein bisschen, gehen wir halt noch auf eine Messe oder.
Genau, gehen wir hin oder nicht? Ja,
oder nicht? Ja, ach nee, nehmen wir das Geld und stecken es doch lieber woanders hin.
Genau.
Also diese Kompetenz der persönlichen Kommunikation ist, glaube ich, auch sehr stark zurückgegangen. Wenn ich mit Unternehmen mich unterhalte, sagen sie auch oft, ach, die Vertriebsmitarbeiter gehen gar nicht mehr so gern zum Kunden, die machen Videocalls oder chatten oder whatsoever, ja. Selbst im Unternehmen die Kommunikation findet ja digital statt. Das heißt, ich habe mir das so angeguckt und habe gedacht, ja, wir haben so ein bisschen verlernt, eigentlich diese persönlichen Beziehungen, diesen Trust, dieses Vertrauen zu bedienen im Marketing. Weil Eins können wir uns sicher sein, die digitalen Kanäle, die werden weitestgehend ohne uns stattfinden, ohne uns Menschen. Wir werden den Content generieren, der wird für die Suchmaschinen sein, der wird für die KI-Agenten sein, für die Sprachmodelle. Die Suche wird auch stattfinden über KI-Agenten und dann wird am Ende eine Entscheidung getroffen. Aber dieser ganz obere Prozess, sage ich mal, der digitale, der wird jetzt mit einer rasenden Geschwindigkeit total crazy werden, bin ich mir ziemlich sicher. Okay, und dann, was bleibt eigentlich noch dann für den Vertrauensaufbau da, also den wir als Menschen, als Marketer leisten können? Und ich habe mir gedacht, was wäre denn eigentlich, wenn wir nicht mehr in Sales Funnels denken, sondern eher in eine Art Community Orbit Modell und eher versuchen, die Beziehungen zu unseren Partnern, Kunden, die mit uns an einer bestimmten Vision arbeiten, zu stärken mit bestimmten Aktivitäten, weil dieser Funnel, das wird alles irgendwie digitalisiert stattfinden, zum Großteil die Informationssuche, die Auswertung und so weiter. Und das Ergebnis, was dann rauskommt, dann habe ich vielleicht 5 Ergebnisse von Firmen, mit denen ich arbeiten möchte, dann brauche ich aber Vertrauen und sage, ich möchte aber mit der Firma arbeiten. Und dieses Vertrauen können wir aus den genannten Gründen, ne, dass ich nicht weiß, was echt, was unecht ist, ist er wirklich Experte, ist er kein Experte und so weiter. Ist meine steile Hypothese, sollten wir verstärkt wieder eher offline aufbauen. Also eher in so eine Art Community-Gedanken.
Das finde ich sehr spannend, dass du das sagst, weil das ist so das, was ich auch schon letztes Jahr erlebt habe. Wir werden mehr oder weniger müde, oder zumindest ich auch, zähle mich da echt dazu, auf LinkedIn irgendwas zu posten, eben aufgrund dieses generischen Einheitspreises, der da kreucht und fleucht. Ich gehe da lieber auf eine Offline-Community-Veranstaltung und hole mir da auch den Trust der anderen Leute. Ja? Also ich war ja jetzt auf der Demexco, gut, das ist jetzt kein kleines Gedöns, aber wir waren da eine kleine Gruppe von unseren LinkedIn, ich sage immer die LinkedIn-Chaos-Truppe, ja, da waren wir so eine kleine Subgruppe. Und haben da die Pressetour mitgemacht und haben uns dann offline danach ausgetauscht nochmal 1-2 Stündchen. Dann haben wir immer so kleine Events, wo wir uns wirklich treffen, austauschen, die neuesten Trends im Marketing, im Vertrieb und whatever, die neuesten KI-Tools uns irgendwie gegenseitig an den Kopf knallen und darüber fachsimpeln, ob das jetzt gut ist, ob das schlecht ist etc. pp. Nach der Demexco war ich auch nochmal auf einem kleinen anderen Event, wo eben auch so in so 10-Minuten-Pitches auch die neuesten Dinger vorgestellt wurden. Und dieser Trust, der da entsteht, das kannst du ja im Digitalen gar nicht machen. Weil nee. Das musst du im Offline machen. Ich meine, du hast auch gesehen, wir haben uns ja getroffen bei SnapEdy, bei der CRM Experience in Würzburg. Das ist ja dann auch was ganz anderes, wenn du offline mal mit den Leuten sprechen kannst, als jetzt wirklich nur, und ich meine, wir machen es jetzt ja auch, online. Ja, das ist dann trotzdem eine ganz andere Ebene, eine ganz andere Trust-Bildung, ganz andere Vertrauensbildung, die man dann da einfach hat. Und wenn du jetzt sagst, du forschst da sogar gerade, das in Communities zu machen, aber auch offline, man kann es auch hybrid bestimmt machen, aber ich gehe jetzt ja mal irgendwie auch stark von offline aus, dann spiegelt das genau das wieder, was ich mir auch schon denke, nämlich da geht die Reise dann hin, Content zu machen, und entsprechend da präsent zu sein, wo die Community ist. Und zwar der geschlossene Bereich, in Anführungszeichen geschlossener Bereich, wo eben genau die Zielgruppe ist, für die ich dann auch den Content mache, aber ihn dann auch selber produziere.
Mhm. Ja, also auf jeden Fall. Also es geht auf jeden Fall in die Richtung, wobei ich dir ein bisschen widersprechen würde mit diesem geschlossenen Bereich, weil Communities sind ja nicht neu. Viele versuchen ja, Communities zu machen. Du warst vielleicht auch schon mal irgendwie Teil, wo du vielleicht nur so am Rande interessiert warst. Und dann geht man ja doch nicht hin. Oder man, na, so passwortgeschützte Bereiche, wo man dann vielleicht irgendwie exklusiv Informationen bekommt. Das ist gar nicht so mein Verständnis von Community, auch wenn wir automatisch irgendwie an solche Communities denken, wenn wir den Begriff hören, sondern für mich oder in der Literatur sagt man, also es gibt diesen Bereich Community-Led Growth oder Community-Marketing. Und das ist eben jetzt nicht, ich antworte auf Posts in der Community und versuche eine Kommunikation zu machen, sondern, sag mal, das ist jetzt, eine Community kann aus ganz vielen unterschiedlichen Gruppen bestehen sozusagen. Man kann sich das so vorstellen, in der Mitte ist zum Beispiel das Thema, Innovationsmanagement oder Innovation. Wir müssen Innovation betreiben. Und dann gibt es ganz viele, wenn man sich jetzt sagt, das ist das Thema, wo meine Firma vielleicht einen Mehrwert bietet. Zum Beispiel, ich biete Software für Innovationsmanagement an. So, wenn ich jetzt nach Communities schaue, dann muss ich mir überlegen, meine Kunden, die das kaufen sollten, wo informieren die sich dann denn über dieses Thema? Wo sind diese Communities denn schon, die ich bedienen kann? Also gibt es irgendwelche Konferenzen, die es da schon gibt in dem Bereich? Gibt es vielleicht irgendwelche Gruppen? Also man muss versuchen, quasi mit diesen Aktivitäten, diese bestehenden Communities, an die sich so ein bisschen anzuknüpfen. Verstehst du, was ich meine? Also gar nicht so,
ich baue
das jetzt selbst auf, das wäre Community Building, aber Community Marketing heißt, wo sind die Communities, wo gehen die hin, welche Informationen brauchen die, wem, vielleicht ein ganz beste Beispiel ist eigentlich, wem folgen die auf LinkedIn zum Beispiel.
Ja, dann
könnte ich zum Beispiel dann als Aktivität im Marketing versuchen, vielleicht diese Influencer gezielt anzusprechen, damit die quasi auch meine Botschaft mitkommunizieren.
Also du meinst quasi dann als Vehikel benutzen,
Ganz genau.
Das da rein zu spreaden. Ja.
Ja. Mhm. Und das Wichtige ist eigentlich, dass man, es gibt so ein Orbit-Modell, das heißt im Zentrum ist das Thema und drumherum die eigenen Mitarbeitenden. Die müssen natürlich auch für das Thema brennen. Und dann hat man außenrum vielleicht die loyalsten Kunden, die man hat in seinem Orbit, die kreisen alle so um das Thema rum. Und weiter draußen hat man vielleicht potenzielle Kunden, die überlegen, ob sie sich da kaufen oder nicht kaufen. Und ganz außenrum sind vielleicht Leute, die nie kaufen werden, aber die irgendwie Fan von deiner Firma sind. Und die sollte man vielleicht beim Community Marketing auch ein bisschen mitdenken, weil das sind vielleicht die einmal weiterempfehlen und so weiter. Also, dass man versucht,
also
quasi dann. Ja,
auch.
Genau, dass man so Brand Loyalty oder eine Fanbase aufbaut, aber auch akzeptiert. Also, das wäre jetzt der große Unterschied zum Funnel. Funnel ist das einzige Ziel, den Funnel zu durchlaufen. Ja, also oben viele rein und irgendwann sollen die immer einen Schritt weiter. Mit dem nächsten Call to Action sollen sie irgendwie sich weiter qualifizieren. Und in so einem Community-Modell von den Marketingaktivitäten her geht es eigentlich darum, je nachdem wie weit oder wie viel irgendjemand, können ja auch Partner, Unternehmer, Lieferanten sein, mit dir zu tun haben, den sollst du quasi, zu dem sollst du eine Verbindung aufbauen. Und das ist auch vollkommen okay, dass wir Gruppen in unserem Orbit haben, die vielleicht eher so am Rande sind. Die brauchen wir nicht auf unsere Verkaufsveranstaltungen einzuladen. Die sollen da draußen bleiben und sollen unseren Content konsumieren und Fans von uns sein und teilen und liken. Die kommen dann schon näher, also an den Orbit rangerückt sozusagen, wenn sie ein höheres Interesse am Thema haben.
Ist aber auch ein sehr spannender Ansatz. Das heißt dann aber auch, dass wir uns im Marketing halt auch entsprechend dann verändern müssen. Weil wir ja dann auch nicht mehr für die breite Masse was machen, sondern explizit für diejenigen, die dann, also ne, da kommt dann auch schon wieder so die Hyperpersonalisierung, zumindest in Teilen, aber wir gehen weg von diesem, ja, 1 zu N oder 1 to many hin zu 1 to wenige.
Ja, ja. Und das ist auch vollkommen okay, je nachdem, welche Branche man jetzt ist. Also ich glaube, dieses Modell, was ich jetzt gerade skizziert habe, ist nicht so wahnsinnig interessant für B2C-Unternehmen. Aber ich komme eben aus dem B2B-Bereich, wo du ja sowieso meistens viel Umsatz mit wenigen Kunden machst.
Es ist aber auch sehr erklärungsbedürftig. Also gerade im B2B, bei B2C hast du nicht so erklärungsbedürftige Produkte.
Ja, da kauft man das einfach. Da ist die Kaufentscheidung.
Ja, mittlerweile hast du ja da die, es tut mir leid, wenn ich es sage, aber mittlerweile hast du ja die komischen Influencer, die da kreuchen und fleuchen, die heute den Mascara, morgen die Shapewear und übermorgen irgendeine komische Gesichtsmaske grinsen in die Kamera halten. Das kaufst du halt dann einfach oder irgendeinen neuesten Schrott im TikTok-Shop. Im B2B ist es halt dann doch was anderes. Ich meine, ich komme ja auch aus dem B2B, das ist erklärungsbedürftig. Da ist aber auch der Trust ein ganz anderer.
Ja.
Da sind aber auch die Preise ganz anders.
Ja,
ne?
Ja.
Ich meine, wann kaufe ich mir denn mal eine Heidelberger Druckmaschine für zu Hause?
Selten. Ja, und das ist ja quasi auch so eher wie eine Hochzeit. Ne? Also man bleibt ja hoffentlich auch lange zusammen, wenn es gut läuft mit einem B2B-Geschäftspartner oder wenn man irgendwas kauft, eine große Investition macht, eine Software kauft, eine Druckmaschine, eine whatsoever. Und das ist natürlich... Das da hilft uns natürlich diese digitalen Kanäle, wenn wir suchen, wenn wir unsere Requirements Building machen und so weiter. Das hilft uns alles. Das werden wir auch brauchen. Also ich sage jetzt nicht, dass wir nicht mehr digital sein müssen, aber den Trust, glaube ich, baut sich jetzt quasi eher wieder auf den zwischenmenschlichen Beziehungen auf. Die können natürlich auch digitalisiert sein, hybrid, so wie du es genannt hast. Aber das haben wir eigentlich in der Forschung in den letzten Jahren ziemlich vernachlässigt, wie wir das gut machen.
Ja.
Aber wie wir den Trust hier gut aufbauen.
Aber war denn da dann auch Corona dran schuld? Also ich meine, ja. du konntest ja nicht mehr raus. Also du warst ja nur zu Hause und es musste ja alles hybrid gehen. Oder was heißt hybrid? Es musste alles online gehen. Es gab ja auch Online-Messen. Also es tut mir leid, wenn ich das sage, aber der größte Schwachsinn überhaupt. Also ich habe das einmal machen müssen. Ich sollte einen virtuellen Messestand konfigurieren, wo dann die Leute sich reinklicken. Im Nachhinein sage ich so, ein Schwachsinn. Ja. Hat ja natürlich hat es kein Mensch gemacht. Ja. Das Ding war eine große Geldverbrennungsmaschine, weil kein Mensch geht virtuell auf eine Messe und klickt sich da durch die einzelnen Stände. Also was ein Schwachsinn. Ich war auf der Demexco, ich war auf der Light and Building, ich war auf der Achema, ich war auf der Bauma, die weltgrößte Messe in München. Unfassbar. Die Leute kommen ja auf die Messe eben oder auch zu kleinen Events, eben weil sie diesen Trust, diesen Offline-Charakter wollen.
Ja.
Ich weiß nicht, wie forschst du denn dazu? Oder wie läuft so eine Forschung ab? Ist das eine Befragung, die du da machst? Oder ist das eine Beobachtung, die du interpretierst? Oder wie gehst du bei sowas vor?
Also aktuell, vieles kommt ja aus den USA und auch das ganze Thema Community-Led Growth kommt aus den USA und wir sind gerade dabei, also ich mit meinem Forscherteam hier erstmal auch alles zusammenzutragen, zu strukturieren, auch viel, ich arbeite auch sehr viel mit der Praxis zusammen, einfach meine Hypothesen so wie mit dir jetzt so ein bisschen zu challengen und gucken, ist es sinnvoll, weil das unterscheidet meine Forschung vielleicht von der rein theoretischen Forschung. Theoretisch kann man ja alles machen, aber wenn ich was untersuche, dann will ich auch ein relevantes Problem aus der Praxis adressieren, wissenschaftlich fundiert. Und deswegen ist mir eben auch ganz wichtig, in den Keynotes, in den Talks, auch mit den Unternehmen vor Ort quasi ins Gespräch zu gehen und sagen, hey, seht ihr das ähnlich? Habt ihr da Bedarfe? Sollten wir da schauen, wie wir hier stärkeres Vertrauen aufbauen? Und wie ich jetzt aktuell vorgehe, also es gibt so eine Art, also den ersten Schritt, den man eigentlich machen könnte als Unternehmen, ist erstmal zu schauen, welches Thema bediene ich eigentlich? Ja, jeder hat ja sein Thema, ne? Ob es Innovationsmanagement ist, Marketingautomatisierung, wenn ich Software für Marketingautomatisierung verkaufe, irgendwelche Druckgeschichten oder so. Dass ich sage, okay, meine Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, wo gehen die eigentlich hin, wenn sie was lernen wollen? Also wo sind ihre Ressourcen, wenn sie was lernen wollen? Welche Personen in denen ihrem Netzwerk sind wichtige Thought Leader in dem Bereich? Wo gehen Sie hin, wenn Sie sich austauschen wollen, so ein bisschen auf fachlicher Ebene, na, wo so ein, vielleicht so ein bisschen so ein geschützter Raum ist? Es sind oft Meetups oder es sind Customer Events oder vielleicht auch kleinere Messen, wo wirklich die Spezialisten so zusammenkommen. Und wo gehen Sie hin, wenn Sie Support in Ihrem Thema suchen? Und dann hat man schon mal so eine gute Vorstellung, wie eigentlich das Ökosystem so ein bisschen ausschaut. Und dann kann man erstmal gucken, diese ganzen Gruppen, die ich jetzt identifiziert habe, wie ist denn meine Verbindung zu diesen Gruppen? Kennen die mich? Haben die Vertrauen in mir? Bin ich da schon jemand? Und dann einfach mal identifizieren, okay, wenn mich noch nie von diesen Gruppen gar keiner kennt, dann sollte ich vielleicht schleunigst damit anfangen, auch auf diese Events zu gehen, einen Outreach zu machen, sich mit den Experten auseinanderzusetzen, also diese Verbindungen zu diesen Gruppen aufzubauen. Und dann eben, dann kommt es wieder eigentlich zurück zum alten Thema, welche Art von Content brauchen wir jetzt für diese unterschiedlichen Informationsbedarfe, die Personen ja haben. Die wollen ja wissen, wie können wir weitergehen, wie können wir besser werden in unserem Bereich. Und da sind wir jetzt wieder, finde ich, so ein bisschen im Bereich Online-Offline. Das können irgendwelche Meetings oder auch Online-Sessions sein, aber auch irgendwelche Analysen, Reports, na egal, aber die müssen dann quasi in diese Communities eingestreut werden.
So ein bisschen back to the roots, ne?
Ja.
So hört sich das zumindest an, oder? Also, ich sag mal, also nur ganz kurz für mich, ja. Wo das kam, ChatGPT, wo jeder jetzt dann auf diesen Hype zugegangen ist, damals noch ChatGPT 3, endlich für die breite Masse, endlich für die Öffentlichkeit. KI hat ihren Ursprung, obwohl er ja schon weit vor den 2000er Jahren irgendwo künstliche Intelligenz schon gewabert ist, habe ich jetzt auch gelernt vor ein paar Folgen. So, dann war es für die breite Masse. Musstest du deine Handynummer angeben, warum auch immer. Und mittlerweile läuft das ja ganz gut. Jetzt haben wir schon GPT-5, wir haben Midjourney, wir haben sonstige KI, die ich nicht mal kenne, die aber schon da ist. Ob das jetzt Nenner-AI, Napkin oder dann hast du noch Gemini, du hast Copilot, du hast alles Menschmögliche an Bild, an Text, an sogar für die Forschung hast du KI, für die Medizin hast du die künstliche Intelligenz, für alles Menschenmögliche. Das geht alles so steil nach oben. Und jetzt ist es aber gerade im Marketing, wo du ja auch dann forschst, es geht wieder zurück.
Für manche Themen, glaube ich. Also ich glaube, für dieses Thema Vertrauen insbesondere.
Für Vertrauen, ne? Eben,
für Loyalty, eben. Vertrauen, für dieses, was genau. Wir diesen, sag ich mal, diese Stickiness, die Stickiness, die wir brauchen, um Kunden langfristig zu binden.
Eben weil halt dieser generische Content da kreucht und fleucht überall, wo du es fast gar nicht mehr schaffst, irgendwie aus der Masse an Content herauszustechen, weil, wie du auch schon am Anfang gesagt hast, die KI wird immer stärker. Am Anfang war das ja noch bei ChatGPT 3 und dann ChatGPT 4, XYZ, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und dann hast du noch, bringe dein Marketing auf das nächste Level.
Es geht halt nicht mehr, weißt du, das kann ja keiner mehr hören, weißt du?
Eben, das kann, so, und das macht ja die KI dann jetzt aber auch nicht mehr, die lernt ja auch.
Ja.
Und wir tippen ja alles ein und jetzt hast du, keine Ahnung, CapCut macht alles jetzt mittlerweile mit, da musstest du ja RGB-mäßig bestätigen, alles wird in die KI reingebuttert, ja, natürlich nur alles zu Zwecken der Forschung und hast du nicht gesehen, um besseren Content bereitzustellen und das Erlebnis zu verbessern. LinkedIn fängt jetzt auch damit an, dass er alles analysiert, WhatsApp analysiert mittlerweile jede Nachricht, ja, Sprachnachricht, ich glaube auch bei Riverside und alles Menschenmögliche, meine ganzen Podcasts, die aufgenommen sind, da wird die Stimme analysiert, da wird die Emotion analysiert, da wird der Text analysiert, das fließt alles mittlerweile irgendwo rein, das wird ja immer besser. Und da dann trotzdem noch herauszustechen aus der Masse. Ich meine, wir haben ja jetzt schon die Disruption mit den ganzen Kommunikationsagenturen, mit den ganzen SEO-Agenturen, mit allem Menschenmöglichen. Diejenigen, die schreiben, die Copywriter und so weiter, die haben ja bald keinen Job mehr. Ich als Podcaster, ich habe es ja schon schwer.
Ja, das ist wirklich, also eine total, also wenn man jetzt nicht persönlich davon betroffen ist, das ist eine total spannende Entwicklung, die man so von außen, ich habe ja natürlich den Luxus, dass ich mir das schön von außen ein bisschen angucken kann. Aber die Frage ist ja schon, was kommt als nächstes? Und ich weiß nicht, wie es dir und deinen Zuhörern hier geht. Ich meine, nur weil man alles automatisieren kann und mir, egal was ich kaufe, bekomme ich irgendwelche E-Mail-Kaskaden danach in mein Postfach rein. Das liest doch keiner mehr. Keiner fragt sich doch, was will ich denn eigentlich für Informationen? Und stell dir mal vor, dann wird es noch individualisierter, dann wird es ja noch creepier. Also entweder es wird dann richtig gut und ich sage, ja, perfekt, so, also, aber dann will ich auch gar nicht mehr dann will ich auch gar nicht mehr selbst involviert sein. Das soll, finde ich, mein AI-Bot oder Agent mit den Informationen interagieren und ich bin hier vogelfrei außerhalb des Internets unterwegs. Aber irgendwo muss ja die Reise dann hingehen und irgendwo müssen wir unser Vertrauen ja auch aufbauen. Und die Frage ist, wie? Und das ist so ein bisschen das, was ich in meiner Forschung mir anschauen möchte. Welche Art von Kommunikation baut denn überhaupt Vertrauen auf? Ist es die rein persönliche oder können wir auch, also wie schaut so eine Verbindung auf, die man aufbaut? Muss man sich da erst persönlich treffen oder wie ist diese Reise von einer Unbekannten, so ein Dating sozusagen, ne?
Das ist die neue Form von Tinder.
Vom ersten Treffen bis hin zur langfristigen, vertrauenswürdigen Kooperation.
Ja, aber es ist ja genau so. Also nur weil es hyperpersonalisiert ist, heißt ja noch lange nicht, dass sich da jemand hingesetzt hat und hat das auch wirklich geschrieben, sondern das kann mittlerweile auch die künstliche Intelligenz. Ja? Je nachdem, was du tust. Ich meine, wir alle haben unsere Wanze in der Hosentasche. Die wartet ja nicht nur drauf, bis wir sagen, hey Siri oder okay Google, sondern das Ding klingelt einfach. Oder halt meine Hausdame, die ich 6-mal habe in der Wohnung. Ja, ich nenne sie liebevoll die Hausdame, weil sage ich den Namen. Ich bin jetzt zum Glück im Büro, aber dann springt die an. Ja, und dann labert die mir wieder irgendein Wolf vor. Rede ist natürlich von Alexa. Und da gibt es auch eine schöne Anekdote. Vor 2 Jahren hatte ich eine Podcast-Folge mit einem Gast und wir haben uns auch schon darüber unterhalten. Und dann sagt er, pass auf, Kumpel von mir hat so eine Alexa. Und er hatte Blähungen.
Oh Gott.
Und hat halt da den ganzen lieben langen Tag durch sein Wohnzimmer gefurzt, so wie es, also ne, so. Das muss dieses Ding wohl mitgekriegt haben, weil auf seinem Handy, er hat dann, wo er Amazon aufgemacht hat, hat er dann Mittel gegen Blähungen bekommen. Angezeigt, Werbung. Auch schön. Ne, oder, also du weißt als Mann, dass deine Frau ein Kind kriegt, bevor sie es dir sagt, weil du kriegst irgendwann Windeln angezeigt und hast sie nicht gesehen, weil die Frau irgendwie was guckt im Handy oder whatever, ja, oder sich zumindest anfänglich informiert. Ja, und dann hast du da allerdings schon die Windelwerbung und hast sie nicht gesehen. Ach, übrigens brauchst du noch den passenden Schnuller. Ach komm, ja. Und kriegst halt die ganze Werbung da ausgespielt. Und jetzt wird es ja dann durch die KI noch creepier. Ich weiß nicht, wie gut die KI mittlerweile Zukunftsvorhersagen treffen kann, was Kaufentscheidungen angeht oder so. Aber das wird ja alles kommen. Und wie du dann einen gewissen Grad an Vertrauen aufbauen möchtest, gerade bei uns im B2B, wo es um Vertrauen geht, immens schwierig.
Ja. Also kann ich mir mit AI-Agents und komplett automatisierten KI-Content nicht vorstellen.
Eben, da sind wir d'accord, das kann ich nämlich auch nicht. Ich wüsste nicht, wie da ein Vertrauen herstellen oder hergestellt werden soll. Und selbst wenn, also ich spiele das Rad jetzt mal weiter, ich drehe es mal weiter. Man wird angerufen, das ist vielleicht meine Stimme, die meines Kollegen, die meines Chefs, deine Stimme, ist scheißegal. Telefonierst. Machst, tust, da wird ein paar Sachen abgefragt, bisschen hier, bisschen da, bisschen tralala, bisschen Smalltalk. So. Und dann legst du auf oder ne, legt derjenige auf. Und irgendwann kommt es vielleicht zu einem persönlichen Treffen, bei einem Event, kann ja sein. Aber da weiß doch die Person nicht, was genau besprochen wurde, weil es war die KI. Also das Vertrauen, was aufgebaut wurde innerhalb des Telefonats, wird binnen Sekunden beim persönlichen Aufeinandertreffen zunichte gemacht, weil es eben nicht die Person war, sondern die KI. Weil vielleicht das Verhalten was anderes ist, weil die Person keine Ahnung von dem hat, was da gerade gesprochen wurde, weil die hat 20 Leute in 3 Sekunden angerufen, weil irgendwas verkauft wurde oder. Das heißt, du kannst dir doch auch ein hergestelltes Vertrauen, weil die Person nicht wusste, dass es künstliche Intelligenz war, binnen Sekunden verspielen. Und das kannst du ja nicht mehr wieder aufbauen.
Ja. Das sehe ich auch so. Also ich glaube, es gibt 2 große Forschungsstreams gerade in diesem Vertrauensbereich. Ich glaube, viele meiner Kollegen und Kolleginnen beschäftigen sich damit, wie man digital mit KI gestützt und so weiter Vertrauen auch aufbauen kann. Das ist jetzt aber nicht mein Forschungsinteresse. Mich interessiert jetzt aktuell mehr quasi, wie kann ich diesen Community-Gedanken als Unternehmen mit Community-Marketing-Aktivitäten aufbauen. Und das ist nämlich auch ziemlich, sag ich mal, challenging, weil ja trotzdem du, Kevin, nur vielleicht einmal zu einem Event kommst. Und wenn das nicht gut ist für dich oder du dir nicht richtigen Leute triffst, dann ist der Channel dead für dich. Na, dann kommst du nicht nochmal. Das heißt, in diesen persönlichen Interaktionen müssen wir auch wirklich gucken, respektvoll mit der Zeit des anderen umzugehen. Wir müssen noch viel besser verstanden haben, was wir dir anbieten, weil wir können ja quasi kein Nurturing machen, indem wir klickst du da drauf, schicken wir dir das nochmal zu, schicken wir das nochmal zu. Wenn es persönlich ist, kommst du einmal und dann muss es passen. Und was da genau die Themen und die Formate sind und wie man das aufbaut, das ist quasi so ein bisschen gerade mein Thema, mit dem ich mich umtreibe.
Aber es ist auch interessant, auch wenn du halt offline so ein kleines Event hast, was für Themen nimmst du? Machst du nur ein, weiß ich nicht was, ein gemeinsames Get-Together und lässt dich austauschen? Oder hast du auch noch ein Rahmenprogramm drumherum mit kleinen, feinen Pitching-Elementen, irgendwas, keine Stände? Ich glaube, Stände oder einzelne Sponsor-Standgedönse wären zu viel, sondern kleines Rahmenprogramm, paar. So, wie nennt man das, so 8-Minuten-Slots, so diese kleinen 7-8-Minuten-Pitches. Und dann kann man sich dazu austauschen bei Essen, Trinken. Ich finde ganz wichtig bei Events ist das Essen. Ganz, ganz wichtig. Und ja, das würde mich dann auch mal interessieren, was dann so die Ergebnisse sind, wenn du sie hast, was für Formate funktionieren.
Ja, da gibt es wirklich schon so eine kleine Liste an Formaten, die man heranziehen kann. Also das Thema Influencer spielt da auch mit rein, logischerweise, ne, dass man mit Influencern zusammenarbeitet, die eine große Reichweite und die schon einen Connect aufgebaut haben zu bestimmten Personen. Das wäre vielleicht so eine digitale Komponente.
Aber bei B2B, ne?
Bei
Also
B2B.
wir reden jetzt nicht von, weiß ich nicht,
Nee,
24Tim
nee,
oder
nee,
sowas, ne?
nee. Nee, eher
Ja,
Thought
ja,
Leadership,
ja,
ne? Dass
ja.
man sagt, was sind die großen Vordenker in der Branche, in der ich unterwegs bin und mit denen quasi auch zusammenarbeiten. Es wird aber auch natürlich um klassischen Content gehen, in jeder möglichen Form. Also vielleicht auch natürlich Podcasts weiterhin, aber vielleicht wirklich mit den Gedanken, was will denn meine Community, also wer von meinem Orbit-Modell, das ich habe, ne, wer schwirrt da alles in meinem Orbit rum, für wen ist dieser Podcast? Und da wirklich versuchen, noch stärker quasi auf diese Informationsbedürfnisse einzugehen. Also es wird dann auch wieder so ein Content-Mix werden, aber ich. Das ist eine Hypothese. Ich glaube, dass die vernachlässigten Offline-Touchpoints in Zukunft wieder eine strategischere und wichtigere Rolle spielen werden in der Kommunikation zu unseren Kunden, im Aufbau unserer Kundenbindung, auch in der Art und Weise, wie wir Deals gewinnen. Also stell dir mal vor, du telefonierst vielleicht irgendwie mit einen potenziellen Kunden, du hast ihn irgendwann an der Strippe oder du hast ein persönliches Meeting vielleicht vor Ort und es geht irgend so ein Sales-Heini hin und erzählt ihm irgendwas oder es ist vielleicht ein kleineres Unternehmen und der Geschäftsführer geht hin und erzählt. Also das ist auch wieder ein anderes Signal, was man aussendet. Ne? Mit wem redet man da? Mit wichtigen Kunden?
Ja,
Oder
ja, ja, ja.
also da gibt es eben sehr, sehr viele. Es gibt die sogenannte Signaling Theory. Also welche Signale sendet man auch als Unternehmen aus, wenn man mit jemandem in Kontakt tritt? Zum Beispiel, ich finde es immer total geil, wenn ich mit einem Kollegen, also die Uni-Landschaft ist ja auch super hierarchisch, ne? Und da wird sich meistens auch nicht geduzt und so. Klar, unter den Kollegen vielleicht schon, aber also ich glaube, Universitäten sind noch mal krasser als jetzt Hochschulen. Bei uns ist es eigentlich schon recht locker. Aber ich finde es so lustig, wenn mit mir jemand sprechen will, ein Kollege von mir von einer anderen Hochschule oder Uni, und lässt dann seine Sekretärin bei mir anrufen.
Wie nett.
Und da denke ich mir, okay, ich würde nie auf die Idee kommen, wenn es darum geht, dass man jetzt persönlich vielleicht mal schaut, was man zusammen forschen könnte. Also auf einer ganz informellen Art und Weise finde ich das einfach, es geht gar nicht. Und ich glaube, hier die richtigen Signale, weil welches Signal wird da ausgesendet? Das Signal wird ausgesendet, so, ja, du bist mir vielleicht gar nicht so wichtig. Vielleicht ist es auch gar nicht so, aber da muss man sich, glaube ich, bewusst sein, welche Signale man aussendet, um quasi solche Verbindungen aufzubauen.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also ich würde auch niemals sagen zu meiner Sekretärin oder meinem Sekretär, den ich nicht habe, die ich nicht habe, ruf mal an. Also ich war mal Sekretär an einer Berufsschule und der Schulleiter hat auch nie gesagt, rufen Sie mal an, sondern der hat immer selber angerufen.
Ja, weil
Ja.
ganz ehrlich, also wir haben auch ein großes, tolles Team bei uns am Campus in Rothenburg. Ja, aber die haben so viel zu tun. Also bevor ich jemanden anrufe, dass der jemanden anruft und der ruft dann jemanden an, um dann
Ja,
mich wieder anzurufen, habe ich meine, naja, sorry. Also ich
so
finde, das
stille
ist.
Postprinzip. Weiß ich auch nicht.
Aber ja, aber das ist Ne? Aber das, es gibt halt Gepflogenheiten und ich glaube, diese Signale, die muss man sich viel bewusster machen und für sich herausfinden, welche für einen, für den Kunden wirklich relevant sind und welche man vielleicht lieber nicht aussenden möchte.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und es wird jetzt, glaube ich, auch immer noch, also es wird jetzt noch relevanter, nach diesen Signalen zu gucken, als je zuvor. Eben weil wir halt diese Überflutung haben an, was weiß ich, was für ein KI-generierten Einheitsgedöns. Sowohl jetzt auch im Video. Ich sehe immer mal, wenn ich durch TikTok scrolle, hast du im Moment KI-generierte Videos. Das ist immer so lustig, wenn die nach jedem dritten Wort immer irgendwie die Hand hier so machen, weil du genau weißt, okay, alles klar, jetzt fängt das wieder von vorne an. Der Lip-Sync funktioniert ganz gut, aber der Rest irgendwie nicht. Ja? Was schätzt du denn aber so, wie lange wird das eigentlich noch dauern? Bis wir, ich sag mal so, im Marketing, ketzerische Frage jetzt, bis wir diesen Zenit überschritten haben und wirklich sagen, okay, jetzt back to the roots.
Ich glaube, den werden wir nicht. Ich glaube, wir werden diesen digitalen Anteil haben, der sehr stark sein wird, wo aber, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 5 Jahre, 10 Jahre, wir nicht mehr so arg involviert sind als Individuen. Wir werden unsere personalisierten AI-Agenten haben und sagen, buch mir mal einen Urlaub in XYZ, ich will da und da losfliegen, oder der kennt, der weiß schon genau, wo ich wohne und was meine Reisepräferenzen sind. Genauso beim Finanzierung oder so. Und ich könnte mir vorstellen, dass es im B2B auch diese Agenten natürlich geben wird, oder ob die da eine Kaufentscheidung treffen oder nicht, weiß ich nicht, aber sie werden auf jeden Fall eine Art Vorselektion gehen. Und dadurch hat man quasi, wenn man dann so quasi einmal durchs Internet durchsiebt, hat man dann halt vielleicht nur noch 5 Unternehmen, die überhaupt in Frage kommen. Ja, da muss ich auftauchen. Den Job muss ich machen. Ich muss meine Website, ich muss meine Contents, ich muss alles digital so machen, dass wenn jemand mit dieser Fragestellung mit seinen Agenten durchs Internet durchsiebt, dass ich in dem Sieb drin bin. Na, also angenommen, es kommen 10 Unternehmen raus, die dann irgendwie mein AI-Agent mir ausspuckt, wir könnten das oder das machen. Und da brauche ich aber den Trust und die Bekanntheit, dass ich dann von den 10 sage, ach, da arbeite ich mit dem Kevin. Der hat doch, den kenne ich doch, der ist doch der Marketing-Experte, da habe ich schon gute Erfahrungen mitgemacht. Wenn da jemand rauskommt, zu dem ich gar keine Verbindung habe, der in meinem Orbit irgendwie überhaupt nicht vorhanden ist, dann glaube ich, wird es schwierig sein, dass der ausgewählt wird.
Wir könnten jetzt noch Stunden darüber sprechen, auch gerade wenn du gerade gesagt hast, ja, mit diesen ganzen, wenn ich eine Reise buchen will und dann weiß schon, wo ich wohne und die Finanzen, ich könnte jetzt mal auf den Datenschutz eingehen, den lasse ich jetzt aber mal außen vor, weil ansonsten sitzen wir morgen noch da, weil irgendwie alles, also weiß nicht, wie es dir geht, aber alles, was irgendwie da gerade kreucht und fleucht mit der künstlichen Intelligenz, das heißt ChatGPT, Midjourney, Make.com etc., das ist ja alles US-amerikanisch oder chinesisch oder hast du nicht gesehen. Da kommt ja mal nett was aus Bielefeld oder so.
Vielleicht, hoffentlich, aber ich glaube, das wird schwierig. Tatsächlich, also
ja.
Ich glaube, das Rennen haben wir so ein Stück, wir können vielleicht noch in der Nische.
Genau, in der Nische kriegen wir so hin, aber dann wird es schwierig. Also, aber mal im Zuge der Zeit, ich würde gern Folgendes machen, aber das sage ich dir in der Abschlussfrage.
Gut.
Liebe Caro, wir haben jetzt, wenn ich auf die Uhr gucke, 48 Minuten bisher darüber geredet, Future of Digital Marketing, es geht ein bisschen back to the roots, es geht ein bisschen wieder zu, es geht zu Events, es geht zu, also zu kleinen Events, zu Communities, zu kleinen Gruppen, wo man da aber auch Thought Leader sein sollte, es geht wieder auf Offline, es geht auf Vertrauen, herausstechen in diesem KI-getriebenen digitalen Einheitsbrei. Du forschst ja dazu. Jetzt sind wir bei Folge 250. Hast du Lust, mit mir in Folge 300 in knapp einem Jahr darüber zu reden, vielleicht schon die ersten Ergebnisse zu präsentieren?
Auf jeden Fall, super gerne. Bin gespannt, was sich bis dahin tut.
Viel nehme ich an. Es sind 50 Folgen, also sind es 50 Wochen, also fast ein Jahr. Das machen wir. Folge 300 wieder mit dir. Oh, da freue ich mich jetzt schon drauf.
Sehr schön, ich mich auch.
Dann würde ich mal sagen, wir haben es erstmal für diese Folge. Und dann mal gucken in dem Jahr, in dem knappen, geht ja relativ schnell, wie das Ganze so weitergegangen ist. Und dann bin ich schon gespannt auf die, ja, ich weiß nicht gar nicht, ob das irgendwann fertig ist, aber die ersten Ergebnisse dazu und wo wir vielleicht in einem Jahr sind. Vielleicht sind wir schon mehr back to the roots als alles andere. Aber jetzt erstmal, Caro, vielen lieben Dank für diesen, ich nenne es mal Zwischenstand im Future of Digital Marketing. Danke, danke, danke.
Danke dir, Kevin, hat Spaß gemacht.
An meine Hörerinnen und Hörer und an meine Zuschauer. Wie sieht's denn bei euch aus, wenn wir vom Future of Digital Marketing reden? Seid ihr eigentlich auch schon so ein bisschen müde, was das Ganze angeht und wollt mehr wieder offline machen, also mehr in Communities rein, mehr Thought Leader werden bei den relevanten Leuten, oder setzt ihr da noch voll auf KI-getrieben und Agent hier und hast du nicht gesehen da und ich mache alles automatisiert, oder sagt ihr, nee, Zenit ist bei mir persönlich überschritten, ich gehe back to the roots. Lasst mir doch mal gerne ein Like oder Kommentar auf LinkedIn, auf podcast.de, auf Spotify oder auf YouTube da, oder schreibt mir eine Mail zum Thema unter kevin@kevinalleinemarketing.de. Das war's für heute. Wir hören uns real, live, in Farbe und ohne künstliche Intelligenz demnächst wieder. Bis zum nächsten Mal.